Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast zur Jubiläumsfolge eingeschaltet habt. 100 Folgen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Geschichten zusammenbekommen würde. Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an alle Autorinnen und Autoren. Herzlichen Dank. Bei so einer Rekordfolge ist es naheliegend, etwas von Nadja Neufeld zu lesen, die mit Abstand die meisten Geschichten beigesteuert hat. Bisher 11, das ist dann jetzt die 12. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern ein großes Dankeschön. Mehr über Nadja findet ihr auf ihrem Blog eulenalltag.de. Ihre Geschichten hier im Podcast verlinke ich natürlich in den Shownotes. Oder ihr sucht über die Suchfunktion auf der Webseite klausgesprochen.de nach Nadja. Also, allen ein riesig großes Dankeschön. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Der Kaulquappenkönig von Nadja Neufeld. Kientekki rannte. Er hatte kein bestimmtes Ziel, wollte nur raus aus dieser stinkenden Stadt. Rufe und Steine flogen ihm hinterher, also verlängerte er instinktiv seine Vorderglieder, um auf alle Viere zu fallen. So kam er schneller voran. »Kaulquappe!« tönte es hinter ihm. Ein Stein flog dicht an seinem Kopf vorbei. Jemand johlte. Dann lagen die letzten Hütten hinter ihm, und er hetzte auf die Hügel zu, auf denen eine Schafherde graste. Hinter dem Hügel lag der Fluss, an dessen Ufer es einige zeitweise überflutete Höhlen gab. Erst als er feuchten Stein um sich herum fühlte, vermochte er beide Herzen langsamer schlagen zu lassen. Die pulsierende, fremdartige Quelle in ihm ließ sich jedoch nicht beruhigen. Sie wollte raus, auf andere seiner Art übergreifen, sie alle verändern. Er war mit zwei anderen aus seiner Sippe in die Stadt gekommen. Im Gepäck hatten sie die Stoffe gehabt, die der Molekularveränderer aus Schilfgras herstellte. Die Stoffe waren so fein, dass sie fast nichts wogen. Die menschlichen Weibchen gerieten allein bei dem Anblick in Verzückung. Die Ballen waren jedoch fast so groß wie die Träger und daher unbequem. Kientekki hatte den Weg vor sich kaum sehen können, weil ihm sein Ballen die Sicht versperrte. Er konnte nur Imrikis Kopf vor sich erkennen und hoffen, dass sein Brutgeschwister ihn nicht in die Irre führte. Die Bewohner der Stadt bedeckten die Augen mit den Händen und murmelten Worte vor sich hin, aber sie liefen längst nicht mehr davon, wenn die Klellenki aus ihrer Siedlung daherkamen. Damit hatten sie schon vor Kientekis Schlüpfen aufgehört. Die Gesamtheit erinnerte sich noch daran, wie die einheimischen Zweibeiner einige Male versucht hatten, sie mit Pfeilen und Stichwaffen zu vertreiben. Viele der Angreifer verloren dabei ihre Gliedmaßen oder gar die viel zu kleinen Köpfe. Die Gesamtheit war nicht kriegerisch, verteidigte sich aber stets so erfolgreich, dass die Angriffe bald ausblieben. Spätestens, seit die Menschen die Waren erblickt hatten, die in der Siedlung hergestellt wurden, war Frieden eingekehrt. Die Jungmenschen kümmerte das alles nicht. Die machten sich einen Spaß daraus, den Klellenki durch die Stadt zu folgen und sie zu verspotten. Sie machten den Gang der Siedlungsbewohner nach, der durch die unhandlichen Waren noch unbeholfener wirkte, und immer wieder fiel das Wort »Kaulquappe«. Wie alle anderen hatte Kientekki gelernt, den menschlichen Nachwuchs zu ignorieren. Außerdem konnte er nichts Anstößiges an dem Wort finden, mit dem die Jungmenschen ihn und seine Brutgeschwister zu beleidigen meinten. So manch ein Klelnki in der Siedlung bezeichnete damit sich ebenso wie die Gesamtheit. Das Handelsareal, der Markt, war wie immer ein wüstes Gewusel aus Leibern, Geschrei und Ausdünstungen. Kientekki war bereits zweimal hier gewesen und war deshalb längst nicht mehr so schockiert wie zu Beginn. Die Menschen bildeten eine Gasse für die Klelnki. Bald darauf durfte Kientekki seine Last auf den Karren des Händlers abladen. Sie gingen immer zu diesem Händler, der zu den Markttagen aus der weiter entfernten Stadt anzureisen pflegte. Seinen Namen konnte sich Kientekki nicht merken, denn für ihn klangen alle menschlichen Namen ähnlich verwirrend. Der Händler hatte angeboten, die Stoffe direkt aus der Siedlung abzuholen, doch die Gesamtheit wurde unruhig, wenn sich Fremde näherten. Deshalb zogen die Klelnki es vor, die Ballen selbst in die Stadt zu schleppen. Er rollte den Schwanz ein und genoss das damit einhergehende Gefühl der Entspannung. Beim Schleppen von unhandlichen Objekten half der Schwanz, das Gleichgewicht zu halten, aber in Ruhestellung wie jetzt rollte man ihn besser ein, auch damit keines seiner Brutgeschwister drauftrat. Imrki, der ganz in der Nähe stand, gönnte sich das Vergnügen, die Knochenklingen aus dem Schwanz sprießen zu lassen und damit durch die Luft zu peitschen. Der freie Platz um die Klelnki vergrößerte sich umgehend. Auch die menschliche Gesamtheit erinnerte sich noch an die zurückgeschlagenen Angriffe. Der Händler sprach mit gesenkter Stimme auf Liki ein. Was er sagte, konnte Kientekki nicht hören, aber er hoffte, dass Liki bald die Geste des Aufbruchs machen würde. Stattdessen bekamen einige von Likis Schuppen den orangenen Schimmer der Verbindung. Er kommunizierte gerade mit der Gesamtheit. Was war so wichtig, dass es nicht bis zur Rückkehr warten konnte? Kientekki horchte in sich hinein, in jenen Teil seines Geistes, der stets mit der Gesamtheit verbunden war. Die Gesamtheit geriet von dem, was Liki ihr gemeldet hatte, in Aufruhr, worauf Kientekki neugierig in der kollektiven Erinnerung nach dem Grund suchte. »Der Khan hat ein Heer losgeschickt, das in wenigen Tagen hier sein wird. Es hat den Auftrag, die Siedlung zu schleifen und alle Bewohner zu töten und zu verbrennen«, hatte der Händler Liki verraten. Er versicherte den Klelnki, dass er außer dieser Warnung nichts für sie tun könnte, hoffte, dass sie die Siedlung verließen und sie an einem anderen Ort wieder aufbauten. Er würde weiterhin bei ihnen die Stoffe kaufen, denn er war durch den Handel mit dem feinen Gewebe sehr wohlhabend geworden und wollte seinen Reichtum weiter vermehren. Kientekkis Schwanz entrollte sich instinktiv und die Knochenklingen, noch nicht so ausgebildet wie die von Imrki, sprossen durch die feinen Schlitze im Schuppengeflecht. »Wir haben den Khan über seine Gesandten stets gut bezahlt«, raunte die Gesamtheit. »Warum stellt er sich jetzt gegen uns?« Dasselbe hatte Liki den Händler auch gefragt. Die Antwort lautete, der Khan habe neue Berater, die ihm weisgemacht haben, die Klelnki seien Dämonen. Einige wenige Stimmen in der Gesamtheit wirkten ob dieser Behauptung amüsiert, der Großteil jedoch beschäftigte sich bereits mit den Vorbereitungen. Es wäre schade, die Siedlung aufzugeben, aber Neuanfänge gehörten zur Existenz dazu. Deshalb würden die Klelnki an einem anderen Ort neu anfangen. Wahrscheinlich auf einem der anderen Kontinente, in einer Gegend mit mehr Wasser. Hier war es ohnehin schon immer viel zu trocken gewesen. Die Gesamtheit zog die Aussage des Händlers nicht in Zweifel, da eine derartige Entwicklung stets im Bereich des Möglichen gelegen hatte. »Das Evakuierungsboot kann in 2 Tagen landen. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Gruppen, die derzeit unterwegs sind, kehren umgehend in die Siedlung zurück. Alle bewahren Ruhe. Panik könnte den König wecken und das haben die Einheimischen trotz ihrer Feindseligkeit uns gegenüber nicht verdient.« Bei der Erwähnung des Königs erschauerte Kinteki, er wusste, dass es auch den anderen so erging. Noch während die Gemeinschaft der Klenki mit der kollektiven Stimme ihre Anweisungen gab, wandten sich Kinteki, Liki und Imriki vom Händler ab und eilten über den Platz auf die Gasse zu, die sie aus der Stadt führen würde. Sie ließen die Stoffballen zurück, hielten sich nicht damit auf, die Münzen dafür zu kassieren. »Sollte er sich trotz aller Vorsicht dennoch in einem von euch manifestieren, wisst ihr, was ihr tun müsst.« Ja, das wussten sie alle. Sich zurückziehen, jeglichen Kontakt zu den eigenen Brutgeschwistern sowie zu der einheimischen Fauna vermeiden und abwarten, bis der König wieder verging. Die Klenki waren seit vielen Jahren auf diesem Planeten. Die Gesamtheit hatte zahlreiche Erkenntnisse über die hiesige Biologie gesammelt. Der König würde diese Daten nutzen, um die Feinde zu vernichten. Der Eingang zur Gasse war bereits in Sicht, als ein Klumpen Erde Kinteki traf. Die Menschen wichen ihnen aus, weil alle drei Klenki die Knochenklingen ausgefahren hatten. Aber den jungen Menschen mangelte es wie so häufig an Vorsicht. Kinteki sah mit der Seitensicht, dass der Junge sich gerade anschickte, einen zweiten Klumpen zu werfen. Es zeigte die Zähne. Kinteki kannte diese Grimasse. Bei den Menschen handelte es sich dabei meistens um einen Ausdruck von Belustigung. Bei seiner Spezies war das allerdings ein Ausdruck der Bedrohung. Vielleicht war das der Beginn von allem. Die Kombination aus dem widerwärtigen Gefühl verklebter Schuppen, der Drohgebärde und der bevorstehenden Gefahr eines Überfalls durch Menschen mit spitzen Waffen und Feuer. Die pulsierende Wärme entstand so unvermittelt in Kientekis Oberkörper, dass er stolperte. Die ferne Stimme der Gesamtheit verstummte, als habe man sie abgetrennt. Schlagartig war er allein. Die Empfindung war so fremd wie überhaupt möglich, doch erkannte er sie auf Anhieb. Der König erwachte. Das nächste, das Kinteki wahrnahm, war, dass er durch die Stadt rannte, und zwar in die entgegengesetzte Richtung zu der, in welche seine Brutgeschwister unterwegs waren. Isolation, dachte er. Er hatte nicht viel Zeit, denn die Quelle in seinem Inneren pulsierte stärker, beinahe schon schmerzhaft. Jetzt saß er allein in der Höhle. Sein ganzer Körper zitterte von der Anstrengung der Flucht, vor Angst, sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht zu haben, und vor Entsetzen, was die Zukunft bringen mochte, sollte der König durchbrechen. Die Gesamtheit kannte alle Geschichten über die früheren Phasen des Erwachens, nur wenige von ihnen waren nicht von Tod und Schrecken geprägt gewesen. Es hieß, es habe Zeiten gegeben, in denen der König absichtlich erweckt worden war, damals, als die Population der Klenki gering gewesen war. Seine Manifestation bedeutete stets einen sprunghaften Anstieg des abgesonderten Laichs, um für mehr Nachkommen nach einer Epidemie oder Naturkatastrophe zu sorgen. Das war derzeit aber nicht notwendig, denn die Klenki hatten genau die richtige Anzahl. Mehr würden nicht in das Asteroidenschiff passen, das im Orbit geparkt war und mit dem sie irgendwann weiterziehen würden. Um sich zu beruhigen, begann er, seine Schuppen zu reinigen. Normalerweise halfen die Brutgeschwister einander bei der Schuppenpflege, doch hier und jetzt konnte er nur hoffen, dass ihm weder Liki noch Imriki gefolgt waren. Der König war wie eine Infektion. Solange er sich nur in einem einzelnen Körper manifestierte, konnte er nach kurzer Zeit wieder vergehen. Waren jedoch andere Klenki in der Nähe, sprang er auf sie über. Von den meisten Planeten hatten die Klenki deshalb abreisen müssen, denn die Vernichtung des einheimischen Lebens war beinahe total gewesen. Kinteki wollte nicht von der Erde weg. Hier gab es selbst in der trockenen Region, in der die Siedlung stand, viele nützliche Pflanzen und sogar einen Fluss. Draußen raschelte es. Kinteki erstarrte. Hoffentlich war das nur der Wind. Es durften nicht seine Brutgeschwister sein. Sicher hatten sie sofort begriffen, was mit ihm los war, als die Verbindung zu ihm gekappt worden war. Dennoch traute er ihnen zu, dass sie hierher gekommen waren, um nach ihm zu sehen. Unter seinen Schuppen und Muskeln pulste es heftiger, als freute sich die Quelle, bald neue Klellenki in Besitz nehmen zu dürfen. Doch es ertönten keine Schritte, keine leisen Geräusche, wie sie beim Aneinanderreiben der feinen Schuppen entstanden. Der Duft, der Kientekis feine Nase traf, war tierisch und unsauber. »Eine Ratte, die in der Nähe der Höhle unterwegs war«, entschied er. Erleichterung brachte dieses Wissen nicht, denn der König konnte auch Tiere befallen. Das Pulsieren war inzwischen so stark, dass Kientekis sich krümmte. Die Schuppen stellten sich auf, um kühlende Luft an die Haut darunter zu lassen. Nur dass es hier in der Höhle keine kühle Luft gab, es war warm und feucht. Wie lange es wohl dauern würde, bis der König sich wieder beruhigte und einschlief? In der Vergangenheit hatte es unterschiedlich lange angehalten, von einigen Tagen bis zu einem Elferzyklus. Er wünschte sich, er könnte an einem anderen Ort abwarten, irgendwo, wo er sich beschäftigen konnte. Doch es war nun einmal so, wie es war. Dafür gab es für ihn nun genügend Zeit, um sich zu überlegen, was er den anderen berichten würde. Schließlich konnte er nun als unmittelbar Beteiligter von dem ganzen Ereignis erzählen. Die Gesamtheit würde seine Schilderung für immer bewahren, und in vielen Generationen würde es heißen: Damals siedelten wir auf der Erde, im Vorgebirge. Der König manifestierte sich in Kientekki, der trotz seiner Jugend korrekt handelte und keinen Ausbruch zuließ. Außerdem hatte er Zeit, um über den König selbst nachzugrübeln. Der König war keine Entität, kein Lebewesen, sondern ein rein biologischer Mechanismus, eine Waffe, welche die Klellenki vor Angreifern schützen sollte. Das Wissen der Gesamtheit über die einheimischen Lebensformen wurde vom König dazu benutzt, ein mutagenes Molekül zu produzieren. In je mehr Klellenki er sich aktivierte, umso verheerender war das Endergebnis. Den Namen verdankte der Mechanismus der Tatsache, dass er das Leben aller Klellenki beherrschte. Doch diesmal würde er, Kientekki, den König beherrschen. Wieder raschelte es vor der Höhle. Das Tier war noch da und suchte vermutlich nach Futter. Als er Luft durch die Nase einsog, um es zu erschnuppern, rasselte es in seinem Innern. Er erstarrte. Seine Lungen fühlten sich plötzlich zu klein für den Körper an. Nach wenigen Augenblicken schwand das Gefühl, aber der Schreck blieb. Der König hatte also die Lungen erreicht. Sicherlich war bereits die ganze Höhle voll mit modifizierten Luftpartikeln. Das Molekül zersetzte sich zwar schnell und wurde ungefährlich, doch solange er immer wieder neue ausatmete, konnte von Entwarnung keine Rede sein. Sollte er, sobald er wusste, dass die Bedrohung vorbei war, den Eingang zum Einsturz bringen? Er wollte nicht, dass jemand sich hier hinein verirrte und doch noch infiziert wurde. Es genügte ja schließlich nur ein einziges Molekül, um eine Katastrophe herbeizuführen. Das Atmen fiel Kientekki bald darauf ein wenig leichter. Das Brennen der Quelle ließ unmerklich nach. Bedeutete das, dass der König wieder einschlief? Zeit verging. Doch sie tat es langsam und zäh. Vor der Höhle wurde es dunkler. Noch immer gab es nichts zu tun, außer zu warten. Mehr als einmal hatte sich Kientekki inzwischen eine Verbindung zur Gesamtheit gewünscht, um zu erfahren, was in der Siedlung los war. Er hoffte, dass er rechtzeitig hier heraus konnte, um zurückzukehren, sonst würden sie ohne ihn in das Evakuierungsboot steigen. Diese Vorstellung verursachte bei ihm unbehagliches Schuppenrascheln. Natürlich würde das Asteroidenschiff später Drohnen schicken, um nach seinem Verbleib zu forschen. Schließlich ließen die Klenki niemanden zurück. Doch das würde erst geschehen, nachdem alle anderen sicher an Bord waren. Zu gern hätte er sich im Schiff mal umgesehen und hoffte, er bekäme bald die Gelegenheit dazu. Wie die meisten seiner Brutgeschwister war er noch nie dort gewesen. Das Pulsieren kam nur noch schwach und unregelmäßig. Erleichtert, dass die aktive Phase des Königs diesmal nur so kurz gewährt hatte, begann Kientekki bereits Pläne zu machen, wie seine ersten Mitteilungen an die Gesamtheit lauten würden. Es war ein Ärgernis, dass der Mechanismus des Königs die Verbindung zur Gesamtheit unterbrach. Schließlich konnte er nicht auf diesem Wege übertragen werden. Warum also die Unterbrechung? Um die anderen nicht noch mehr in Angst und Schrecken zu versetzen? Er würde einfach sagen, ich habe ihn besiegt, er ist wieder weg. Das klang zugegebenermaßen nicht allzu bescheiden, aber nach allem, was passiert war, hatte er, Kientekki, das Recht auf eine Prise Unbescheidenheit. Vor dem immer dunkler werdenden Höhleneingang ertönten wieder leise Geräusche, Trippeln und Fiepen. Dann tauchte nah am Boden eine kleine Gestalt auf und hob die winzige Schnauze in die Luft. Kientekki knurrte laut, das Tier jagte erschrocken davon, doch es kehrte nach wenigen Momenten zurück. Vielleicht war es auch ein anderes Tier, ein weniger schreckhaftes. Diesmal ignorierte es ein weiteres Knurren und trippelte in die Höhle. Kientekki stellte alle vier Augen auf Nachtsicht um. Jetzt konnte er das Tier in aller Deutlichkeit erkennen. Es war eine große, graue Ratte mit glitzernden Knopfaugen und nur einem Ohr, offenbar Rattenkampf erprobt. Am Rücken und am Hals waren kahle Stellen zu erkennen. Im Fell bewegten sich kleine Parasiten. Da er den König nun schon seit einiger Zeit nicht mehr fühlte, hoffte Kientekki, dass auch das mutagene Molekül inzwischen inaktiv geworden war. Er hatte sich kaum gerührt, seit er in die Höhle gekrochen war, um die Luft so wenig wie möglich durcheinander zu wirbeln. Leider gab es keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es etwas genützt hatte. Die Ratte schnüffelte und tappte dann einige winzige Schritte auf ihn zu. Kientekis Schwanz peitschte blitzschnell vor, die Knochenklingen ausgefahren und teilte die Ratte in der Mitte sauber durch. Rattenblut spritzte durch die Höhle. Die beiden Hälften zuckten und lagen dann still. Es widerstrebte ihm, sich mit dem Kadaver das Versteck zu teilen, doch er wagte es nicht, ihn hinaus zu befördern. Stattdessen benutzte er die Klingen, um die blutigen Stücke weit von sich weg in die Nähe des Eingangs zu schieben. Inzwischen war er davon überzeugt, die größte Gefahr, die vom König ausgegangen war, überstanden zu haben. Ganz sicher würde er natürlich erst sein, wenn die Stimme der Gesamtheit wieder in seinem Kopf ertönte. Bis dahin konnte es nicht mehr lange dauern. Das hatte er gut gemacht. Gerade als sich Kientekki das Blut von Schuppen und Klingen wischte, hörte er erneut ein Fiepen von außerhalb der Höhle. Wie viele Ratten waren denn hier unterwegs? Und würde er sie alle töten müssen? Entkommen sollte lieber keine, auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion immer weiter sank. Es waren zwei. Eine blieb zurück, während die andere schnüffelnd hineintrippelte und zielstrebig auf den Kadaver zusteuerte. Kientekki ärgerte sich über sich selbst. Das Tier befand sich knapp außerhalb der Reichweite seiner Knochenklingen. Wenn es sich auf es zubewegte, würde es davonflitzen. Ratten waren geringfügig schneller als Klienki. Fast wünschte er sich den König wieder herbei, der kurzen Prozess mit dem ungebetenen Besucher machen würde. Die Ratte hatte ihre getötete Artgenossin erreicht und schien diese zu untersuchen. Die Schnauze zuckte. Wenn Kientekki nicht ganz genau hingesehen hätte, um den richtigen Moment zum Zuschlagen abzuschätzen, hätte er es nicht bemerkt. Einige der winzigen Parasiten aus dem Fell der toten Ratte sprangen auf das lebendige Tier über, andere hüpften über den Boden auf der Suche nach der Wärmequelle eines anderen Wirts. Kientekis Schuppen stellten sich auf, der Schwanz rollte blitzartig aus und verfehlte die Ratte nur ganz knapp. Sie floh. Er setzte ihr nach, hinaus aus der Höhle, auf allen Vieren, die Linsen seiner Augen vergrößert, um sich zu orientieren. Er erwischte sie nach 3 Schlägen seines Doppelherzens. Von der anderen war keine Spur mehr zu finden. Dann stand er in der kühlen, trockenen Nachtluft und hätte sein Leben für einen der Flammenwerfer aus der Siedlung gegeben. Von den Ratten ging keine Gefahr mehr aus. Aber was, wenn die Parasiten mit dem modifizierten Molekül des Königs in Kontakt gekommen waren? Er war fast sicher, dass dem so war. Die Kreaturen konnten sehr lange ohne Wirt auskommen, aber was passierte, wenn sie einen fanden? Würde das Mutagen dann auch die Ratten befallen? Die Waffe des Königs zielte letztendlich immer auf die Bedrohung für die Klelnki. Das waren gegenwärtig die Menschen. Man konnte davon ausgehen, dass die Parasiten früher oder später den Weg zu ihnen fanden.
»Kientekki«, sagte die Gesamtheit, »wir sind erleichtert, dass du wohlauf bist. Kehre jetzt zur Siedlung zurück und erstatte uns währenddessen Bericht über die Lage.«
Er saß auf dem Hügel. Über ihm glitzerten die Sterne. Irgendwo dort oben war das Asteroidenschiff, das er bald sehen würde. Die Worte, die er sich für die Gesamtheit zurechtgelegt hatte, galten nicht mehr. »Der König ist wieder vergangen, doch er war siegreich«, sagte er.
Sie hörten »Der Kaulquappenkönig« von Nadja Neufeld, gelesen von Klaus Neubauer. Musik: Aquarium aus »Der Karneval der Tiere« von Camille Saint-Saëns, gespielt von Kevin MacLeod. Klaus Podcast-Intro, komponiert und gespielt von Lawrence Owen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann, ciao! Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de